Montagabend, 8:45 bei Sky Sport Austria. Zeit, um über Fußball zu reden. Guten Abend und herzlich willkommen bei Talk und Tore bei der 401. Ausgabe. Ja, die Ligareform macht's möglich. Die Tipico Bundesliga verläuft in diesem Herbst sportlich unglaublich interessant. Wir wollen heute aber nicht nur über den österreichischen Fußball reden, sondern auch über den Tellerrand hinausschauen und in die Zukunft blicken. Ab 2021 soll es nämlich 3 Europacup-Bewerbe geben. Neben der Champions League und der Europa League, also einen weiteren Bewerb für die Clubs. Und darüber diskutieren wir heute mit Georg Pangl, mit dem Generalsekretär der European Leagues, der Vereinigung der europäischen Profiligen, mit Markus Kretschmer, dem Vorstand des FK Austria Wien, mit Alexander Strecher, Sportredakteur von der Tageszeitung Kurier, und mit Michael Fiala, Chefredakteur von 90minuten.at. Guten Abend, meine Herren. Wir beginnen aber doch dann jetzt in der Tipico Bundesliga, und zwar beim Tabellenletzten, bei der Admira. Die hat seit heute Nachmittag einen neuen Trainer, Rainer Geier, 54-jähriger Deutscher, langjähriger Co-Trainer von Armin Fee beim Hamburger SV, bei Eintracht Frankfurt und beim VfB Stuttgart, zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft des ersten FC Nürnberg. Er tritt also die Nachfolge von Ernst Baumeister an. Ich habe bisher niemanden getroffen, für den die Ablöse von Ernst Baumeister gestern nach der 0:2 Niederlage der Admira bei Rapid nicht überraschend gekommen ist. Finde ich in dieser Runde irgendjemanden? Alex?
Überraschend? Nein, war es jetzt nicht unbedingt. Man muss aber sagen, auch dass der personelle Aderlass bei der Admira sehr groß war. Also ich weiß nicht, welche Vorstellungen und Zielsetzungen man da grundsätzlich hat. Mich überrascht eben die Neuwahl Rainer Geier. Ist jetzt nicht so am Radar gehabt. Und das war für mich jetzt durchaus überraschend.
Michael Fiala, für dich? Nachvollziehbar, diese Entscheidung der Admira, sich von Ernst Baumeister zu trennen?
Also jetzt nach dem Spiel gegen Rapid nicht. Ich meine, die Admira ist sicherlich sportlich in einer sehr, sehr schwierigen Position. Hat, wie der Alexander Streicher schon gesagt hat, natürlich auch im Sommer ein bisschen einen Aderlass hinnehmen müssen. Dass da gestern das erfolgt ist, zeigt irgendwie, dass das anscheinend oder offensichtlich schon länger geplant war von Vereinsfunktionärseite. Ob das jetzt den großen Umschwung bringen wird, stelle ich jetzt einmal dahin, wage ich zu bezweifeln.
Markus Kretschmann, nehmen Sie das als Konkurrent einfach nur zur Kenntnis oder berührt sich schon ein bisschen, wenn es eine Austria-Legende trifft?
Ja, genau, in dem Fall natürlich Ernst Baumeister, große Verdienste um die Austria, immer wieder auch gern gesehener Gast bei uns im Legendenclub. Wenn man sich die Tabellensituation anschaut, dann war es wahrscheinlich nicht so überraschend, dass dann irgendwie die Mechanismen des Fußballs auch dort in der Südstadt zu ticken beginnen. Ich glaube aber, wie es die beiden Vorredner gesagt haben, dass Ernst Baumeister in einer ganz schwierigen Situation mit einem Kader, der sicherlich, was die Tipico Bundesliga betrifft, grenzwertig ist, eigentlich noch sehr viel herausgeholt hat. Und wenn man die sozusagen Schnelligkeit der Entscheidung sich ansieht, dann glaube ich, war das auch schon durchaus länger vorbereitet. Aber es ist eine veränderte Situation. Es werden die Kollegen bei der Admira wissen, was sie tun. Und ich glaube, dass jeder Club, und das kann ich jetzt für die Austria sagen, so viel mit sich selbst zu tun hat, dass man es dann letztendlich doch zur Kenntnis nimmt.
Ja. Georg Pangl kennt Ernst Baumeister noch aus gemeinsamen Zeiten beim ÖFB.
Genau.
Ich war ein Jugendsekretär, da war Ernst Baumeister Co-Trainer von Paul Kluderwatz.
Das ist richtig. Und wir haben in Deutschland bei der unter 16 Europameisterschaft haben wir den Vize-Europameistertitel erzielt. Und das waren 3 Wochen unvergesslich mit dem Ernst, wo wir dann auch ein bisschen gefeiert haben in der Disco mit, ja, und so weiter und so fort. Also deswegen bin ich ein bisschen befangen. Der Ernst hat eine ganz tolle Arbeit geleistet in der Südstadt. Die Clubverantwortlichen werden wissen, was sie zu tun haben. Also ich finde, er wird der Liga als nicht nur Austria-Legende, sondern als Liga-Legende quasi ein bisschen abkennen. Vielleicht kommt er wieder, hoffentlich.
Ihr Arbeitsort ist ja jetzt Nyon in der Schweiz. Ja. Schöne Gegend?
Schön, ja, aber ich bin von 8 bis 20 Uhr, 21 Uhr im Büro, zwischendurch in der Mittagspause. Also sehe nicht viel. Freue ich mich aufs Burgenland am Wochenende.
Aber es ist schon so, dass Sie auch aus der Schweiz die österreichische Liga sehr intensiv weiterhin verfolgen.
Natürlich, nach 10 Jahren Bundesliga-Vorstand mit Herz und viel Engagement kann man da nicht loslassen. Und wie gesagt, man kennt ja viele der Akteure noch. Und umso interessanter ist es, aus der Distanz zu sehen, wie wir uns entwickeln und das auch im Vergleich mit anderen Ligen. Es ist sehr spannend.
Wie entwickeln wir uns denn?
Naja, es gibt ja dieses UEFA-Ranking, das haben wir sehr, sehr gut. Die Reform, muss ich jetzt wirklich sagen, ich war ja am Anfang nicht so begeistert, aber das entwickelt sich auch als sehr, sehr gute Entscheidung mit dem Playoff, dann speziell für die oberen sechs. Zweite Leistungsstufe tut mir ein bisschen noch weh, mit den Aktivitäten, die wir früher da gesetzt haben. Aber ich glaube, mit Red Bull Salzburg haben wir ein Aushängeschild, wo man wirklich europaweit ja, bewundert, beneidet wird. Und ich hoffe, dass die restlichen Clubs, auch die beiden Wiener Großclubs und andere, dann im Sog nachziehen und dass wir dann noch mehr Punkte machen auf europäischer Ebene.
Gut, über die Ligareform werden wir auch noch reden heute und über die Auswirkungen bleiben wir zunächst einmal auf europäischer Ebene. Sie sind Generalsekretär der European Leagues, der ehemaligen EFPL, wurde im April umbenannt, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Und Sie vertreten jetzt einmal 35 europäische Ligen, um den Zuschauern einmal zu erklären, was ihre Aufgabe ist. Wieso nicht alle Ligen, weil es nicht mehr gibt?
Es gibt schon mehr Ligen, aber die sind derzeit noch unter dem Regenschirm, sagen wir so, der Verbände, wie in Ungarn, in der Slowakei und so weiter. Aber da kommt jetzt Bewegung rein. Und wir sind eben das Sprachrohr der Ligen und auch der kleineren Clubs, die nicht in der European Club Association, also in der Vereinigung der großen Clubs, vertreten sind, wo unter anderem auch die Austria dabei ist. Es gibt die UEFA, die Clubs, die Ligen und auch noch die Gewerkschaft. Das sind diese Stakeholder am europäischen Fußballhimmel, wenn man so will. Und da geht es eben um die großen Entscheidungen dann für die Zukunft.
Also Sie vertreten ein bisschen die Kleinen, ist das richtig?
Ja, die Großen und die Kleinen, aber die kleineren Clubs, die halt nicht in der ECA vertreten sind, die haben kein Sprachrohr und die werden halt nicht gehört und das ist genau unser Anliegen. Und jetzt komme ich schon zu dieser großen Schere, die immer weiter aufgeht, zu sprechen. Die ganz großen Clubs, um die brauchen wir sich nicht kümmern, die machen Milliarden, aber es geht darum, dass wir die restlichen 700 Clubs, die in Europa sind, dass wir uns da ein bisschen bemühen um die.
Ja. Bleiben wir kurz einmal bei dieser Europacup-Reform, die es also wieder geben soll. Ab 2021 soll es also drei Bewerbe geben, neben der Champions League und der Europa League einen dritten Bewerb. Arbeitstitel ist Europa League 2, Markus Kretschmann. Sind Sie grundsätzlich dafür oder dagegen?
Also ich habe selber das Vergnügen gehabt, in einem dieser vom Georg Bangl angesprochenen ECE-Meetings in Paris im Juni teilgenommen zu haben. Und dort war sehr klar erkennbar, insbesondere der Napoli-Präsident De Laurentiis hat dort in nicht druckreifen Worten gesagt, wie sehr ihn, ich sag alles ab der Europa League wirklich interessiert. Und da war schon sehr klar erkennbar, dass dieser Reformgedanke mehr als nur ein Gedankenspiel ist, sondern ein klarer Auftrag und ein großer Druck, der eben von den Spitzenclubs kommt, die ja in dieser ECA, Austria ist dort seit Beginn dabei, vertreten ist und auch vertreten wird. Und da versucht man eben auch im Zusammenhang mit dem Ligenverband einen Ausgleich zu finden. Und es gab jetzt dann im September in Split dieses jährliche General Assembly. Und da ist eigentlich sehr klar herausgekommen, es hat zwei Denkmodelle gegeben. Sehr schnell ist man darauf gekommen, die Champions League in der jetzigen Form nicht verändern zu wollen. Natürlich auch aus monetären Überlegungen. Aber die Europa League entweder zu vergrößern oder eben eine zweite Europa League Arbeitstitel Europa League 2 einzuführen. Und jetzt geht es einfach um letztendlich die Geldthemen, die dahinter stehen. Ich habe auch mit dem Georg Bangl dann ein längeres Telefonat geführt. Was es dann letztendlich für Österreichs Clubs bedeutet, ob es mehr Startplätze gibt, mit vielleicht weniger Fixgeld, aber mehr Perspektive, das werden die nächsten Monate zeigen. Wir dürfen nie vergessen, wir sprechen hier über den Zyklus 21 bis 24, weil bis 2021 ist alles klar. Aber es ist natürlich mit Spannung zu verfolgen. Wir sind ja dort auch als Österreicher ganz gut vertreten. Wir in der Financial Group und mit Raphael Landtaler von Rapid in dieser Leading Board, das sich um diese Reform kümmert. Aber ganz pragmatisch gesehen, glaube ich, geht der Zug ganz klar in Richtung dieses dritten Bewerbes, nämlich eben dann eben bei 32 in der, wenn man so möchte, Europa League 1 und 32 in der Europa League 2 zu bleiben, weil man dort auch einfach die besten Vermarktungschancen sieht. Und eines kommt auch ganz klar heraus, ohne Solidaritätszahlung aus der großen Champions League, die ja in eine ganz neue Dimension im heurigen Zyklus trifft, geht es nicht. Und das ist sozusagen diese Schere, die der Georg Bangl angesprochen hat, die es schwierig macht, und dort sozusagen die Kompromisse zu finden, wenn man sich anhört, wie da an der Spitze gestritten wird, die Italiener mit den Franzosen etc. ist sicher nicht leicht.
Bislang hat keiner von Ihnen beiden irgendwas über Fußball und den Sport gesagt, sondern es ging irgendwie nur ums Geld.
es ist, nein, und in der Diskussion geht es auch darum, man muss es ganz deutlich sagen, aber europäische Teilnahme, und ich spreche jetzt nicht bewusst von der Champions League, wo es heuer fix in der Gruppe auch für einen Club aus Österreich 20 Millionen gibt, aber auch die Europa League hat sich in den letzten Jahren sensationell entwickelt. Du hast ein Startgeld von mindestens 3 Millionen, du kommst in Umsatzvolumen, wir haben es letzte Woche gehört, Salzburg über 10 Millionen mit dem Semifinale. Das ist auf der einen Seite viel Geld für einen Club wie Österreich im Vergleich, wo ja, ich glaube, der heurige Champions League mit ca. 140 Millionen prognostiziert wird, ein einziger Club, sehr wenig. Aber es ist für die Clubs, für die österreichischen Clubs, glaube ich, extrem wichtig. Und da dabei zu sein, ist natürlich auch eine monetäre Frage, gar keine Frage. Neben dem sportlichen Aspekt, der natürlich auch zu begrüßen ist.
Ja. Georg Pangl, reden wir gleich über das Geld. Wie groß ist die Schere, die aufgeht, und wie weit geht sie auf, immer weiter?
Also wir reden grundsätzlich von mehr als 3 Milliarden pro Jahr. Und wenn man weiß, dass die größten 15 Clubs in Europa in den letzten Jahren aus den Erlösen von Medienrechten und neuen Medien und neuen Technologien mehr als dreimal so viel wie die restlichen 700 Profiklubs in Europa verdient haben, also 15 Clubs verdienen dreimal so viel wie 700, dann ist das einmal der Ausgangspunkt. Und dann gibt es die UEFA, mit der wir jetzt eben Gespräche führen wollen, die über die Champions League, wo dann 2 Milliarden aus diesen 3,3 Milliarden, viele Zahlen, ich weiß, an die 32 Clubs aufteilen und davon im Schnitt die 10 Top-Clubs wieder 100 Millionen bekommen. Also da wird diese Schere noch befeuert, und da wollen wir jetzt ein Gegenmodell anbieten. Das haben wir vor einer Woche in Frankfurt beschlossen, und da wollen wir jetzt verhandeln.
Aber die European League sind nicht grundsätzlich gegen diesen dritten Bewerb?
Wir sind nicht dagegen, wenn man Begleitmaßnahmen setzt. Und die heißen für uns einfach die Solidaritätszahlungen für jene Clubs, die nicht an den 3 Bewerben teilnehmen können. Das sind immer noch 700. Also 96 werden sie irgendwie schaffen über eine mühsame Qualifikation. Aber dann gibt es circa 700 Clubs, die sind nicht dabei. Und für die wollen wir diese Solidaritätszahlungen, die jetzt ungefähr bei 7% liegen, die wollen wir signifikant erhöhen.
Versuchen wir das Ganze mal kurz zu visualisieren. Sie haben uns was mitgebracht, wo man deutlich sieht, was die Problematik ist.
Ja, ist leider in Englisch, aber kurz zur Erläuterung. Ich war in den 90er Jahren schon damals als Venue Director in der Champions League tätig. Und am Beginn, Sie werden es nicht glauben, wurden 22 Millionen Euro Preisgeld ausbezahlt. Und derzeit sind wir bei 2000 Millionen. Also damals war das ein nettes Zubrot für die großen Clubs in der Champions League. Mittlerweile ist es beinhartes Business. Und wenn man sich diese Kurve dort ansieht, dann wurden von 92, und das ist jetzt hochgerechnet, die nächsten zwei Zyklen bis 2024, wurden für die Champions League und werden insgesamt 27 Milliarden Euro aufgeteilt. Und wenn wir das nächste Slide einblenden, dann wird es genau noch krasser. Wenn man sich ansieht, in den letzten 26 Jahren wurden 15 Milliarden an die UEFA Champions League verteilt. Davon gingen fast 50%, also 48%, an die größten 14 Clubs. Das sind circa 7 Milliarden. Und für die nächsten zwei Zyklen, also für die nächsten 6 Jahre, werden circa 12 Milliarden Einnahmen erzielt. Und davon gehen 63% wieder an die größten 14 Clubs. Also wenn man sich diese Zahlen ansieht, da wird uns aus Ligasicht Angst und Bang. Und deswegen wollen wir mit einem Vorschlag an die UEFA herantreten, wo wir zumindest versuchen, diese Schere, die extrem weit auseinandergeht, halbwegs zu stabilisieren.
Wie wird dieser Vorschlag aussehen?
Dass wir eben von der Champions League, dass man Geld wegnehmen müsste, um die 700 Clubs zu finanzieren, dass man dort eine Säule für Entwicklung quasi schafft, wo Geld bereitgestellt wird, dass man für Nachwuchsförderung, für infrastrukturelle Maßnahmen, für Sicherheitsmaßnahmen, wofür man Geld eben benötigt, dass man dort merkbar mehr Geld als jetzt die österreichische Liga aus diesen Solidaritätszahlungen erhält, dass man das da bekommt. Und da geht es dann um eine schöne Beträge, wo ich sage, das würde Sinn machen. Und wieder eine Zahl, circa 5% aller Clubs in Europa würden weniger Geld bekommen, sprich die Top, die größten, und 95% aller Clubs würden mehr bekommen. Und das ist genau unsere Zielrichtung, Erhöhung der Solidaritätszahlungen, aber auch die Öffnung für mehr Clubs mit der Zutrittsliste, dass sich mehr Clubs direkt für die 3 Bewerbe qualifizieren können.
Alex Streicher, hat Solidarität überhaupt Platz im Clubfußball, im europäischen?
So wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, eher nicht. Es klingt gut, die Begleitmaßnahmen. Ich persönlich, höflich formuliert, wenn man in dieser Sendung sollte man höflich sein, glaube ich.
Ja,
ist die Idee,
ja, bist ein höflicher Mensch.
Ist die Idee eher suboptimal für diesen dritten Bewerb.
Warum?
Ich sehe es eher von der Fanseite. Es wird alles inflationär. Man hat mittlerweile eine aufgeblähte Champions League oder Europa League Gruppenphasen mit unzähligen Spielen. Man hat einen Champions League Herbst, wo man Dortmund, Madrid, Atletico Madrid sieht, Roma gegen Real, dann Paris gegen Liverpool, Paris, Napoli, Napoli, Liverpool. Alles mal zwei mit Rückspiel. Das sind besondere Spiele, aber wenn die dann alltäglich werden, dann geht der Reiz verloren, finde ich.
Gut, das heißt, ein dritter Europacup-Bewerb, Michael Fiala, würde untergehen?
Naja, ich sehe das generell, es ist wie immer eine Politikgeschichte auch. Es geht um Macht, um Machterhalt. Ja. Ich meine, es ist ein Muster, das wir erkennen auch von der FIFA. Man will wiedergewählt werden, man verspricht den kleineren Nationen ein bisschen ein Taschengeld. Die freuen sich dann über 2, 3, 4 Millionen mehr und schon gibt man die Stimme dem jeweiligen Spitzenkandidaten. Ein ähnliches Muster kenne ich jetzt bei der UEFA. Herr Ceferin wird bald sich wieder der Wiederwahl stellen wollen. Und natürlich versucht er da jetzt Mittel zu finden, um alle Nationen an Bord zu holen. Wir haben vorher die Grafik gesehen. Solange diese Grafik so auseinandergeht, ist es zwar nett, wenn die kleineren Länder mehr bekommen, als sie bisher bekommen haben, aber wenn das weiter auseinandergeht, heißt das, dass es weiter auseinandergeht. Und das heißt, dass die Schere weiter aufgehen wird. Ob man diese Entwicklung aufhalten wird können, ich weiß es nicht. Nur irgendwann wird man vielleicht dann feststellen, dass man mit 15 Clubs in Europa allein vielleicht eine tolle Liga machen kann. Aber wenn der Unterbau fehlt, wird dem Fußball schon was fehlen.
Kann man diese Entwicklung aufhalten?
Er hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, Herr Fiala. Die Entwicklung wird man nicht mehr aufhalten können, aber man muss Begleitmaßnahmen setzen. Und wenn man die nicht setzt, dann wird der Fußball, wie wir ihn jetzt noch kennen, in einigen Jahren in der Form nicht mehr existieren. Dann gibt es wirklich nur mehr diese indirekt, also diese de facto Super League und der Rest wird sich irgendwie halt bemühen.
Ja, Markus Kretschmer hat vorhin Raphael Landthaler angesprochen, den CFO des SK Rapid, also den Finanzchef des SK Rapid. Und der sitzt in einer Arbeitsgruppe, die eben diesen dritten Europacup-Bewerb vorbereitet. Markus Klima.
Raphael Landthaler, Rapids Mann für die Finanzen und Mitglied einer Taskforce mit dem Ziel, den internationalen Fußball neu aufzustellen.
Ich gehe davon aus, dass eine dritte Liga kommen wird. Wir haben das in der Taskforce sehr lange und ausführlich diskutiert. Am Anfang ist es sehr stark Richtung Europa League mit 64 Teilnehmern gegangen. Doch hat die Analyse und die Evaluierung gezeigt, dass dies nicht das optimale Format ist. Vielleicht gibt es auch gar kein optimales Format. Jedenfalls ist der dreistufige Bewerb besser unserer Meinung nach. Und er hat auch mehr Zukunftspotenzial, sprich, eine Europa League mit 64 Vereinen wäre dann das Ende der Fahnenstange wohl erreicht. Allerdings kann man sicherlich in einem dreistufigen Bewerb das künftig noch 2024 noch mehr gestalten.
Neue Idee, neuer Plan, neuer Modus, neue Komplikationen.
Wir wollen zum Beispiel, dass künftig 20 Meister in den zwei Europa Ligen vertreten sind. Und da gibt es natürlich schon den einen oder anderen Kunstgriff, um das auch bewerkstelligen zu können. Aber es wird, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Format werden, speziell für Clubs aus dem Mittelfeld. Und Österreich zähle ich jetzt mal dazu.
Denn selbstverständlich, nichts geschieht ohne eigenes Interesse.
Es ist natürlich ganz klar, man weiß, woher man kommt. Man sieht die eigenen Probleme und Schwierigkeiten. Und man möchte hier natürlich etwas zum Besseren verändern. Das ist gar keine Frage.
Ein Balanceakt. Meinungsverschiedenheiten sind da an der Tagesordnung. Und die gibt's auch mit Georg Pangl.
Die European Leagues, wo der Georg Generalsekretär ist, hat jetzt jüngst gefordert, den Market Pool zu stärken. Und das halte ich für einen falschen Weg, denn der Market Pool bevorzugt jene Länder, die von Haus aus mehr TV-Erlöse haben.
Die europäischen Bewerbe im Wandel der Zeit. Und eine Frage: Wie viel Veränderung braucht der Fußball?
Ja, und wie viel verträgt er auch, Georg Pangl? Was hat es mit diesem Market Pool auf sich?
Also grundsätzlich hat es der Raphael sehr gut skizziert, die Situation. Fakt ist, dass derzeit, und das ist auch immer so eine Frage von mir, niemand weiß, dass zum Beispiel die Tore vom Herrn Puskas aus den 50er und 60er Jahren für Real Madrid derzeit sage und schreibe 35 Millionen wert sind. Das heißt, ohne dass Real Madrid eine Minute in der Champions League spielen braucht, bekommen sie definitiv 35 Millionen aufs Konto. Wenn sich aber Hoffenheim oder Red Bull qualifiziert, dann bekommen die 1 oder 2 Millionen. Also das ist für uns eine Ungerechtigkeit mit einer Schere von 1 zu 32, die wir nicht in Ordnung finden. Der Herr Landtaler, der Raphael, weiß nicht unsere Begleitmaßnahmen. Deswegen ist aus seiner Sicht wahrscheinlich sogar die Aussage richtig. Aber wenn er genau weiß, und wir haben gesagt, wir telefonieren diese Woche, dass wir genau unsere Begleitmaßnahmen mitteilen.
Sie können es mir jetzt schon auch sagen. Ja. Also wie schauen die Begleitmaßnahmen
aus? Wir nehmen an, dass uns zuschaut. Die Solidaritätszahlungen, dass wir die extrem erhöhen. Also wir wollen da bis zu 20% und dann eben...
Wie hoch? Können Sie da eine konkrete Zahl nennen?
20%, wie gesagt. Und wenn man wieder die 3,3 Milliarden hernimmt, dann kann man sich das ausrechnen. Und wenn man das dann runterbricht, auch auf die Clubs, die nicht so wie Rapid sich in irgendeiner speziellen Position befinden, wo sie halt davon ausgehen, dass sie in der Europa League entweder fix oder in der Europa League 2 dann fix qualifiziert sind, sondern wir denken auch an die anderen Clubs. Und wenn man dann ein sehr, sehr extrem komplexes Gebilde vor sich hat, dann muss man irgendwo auch Kompromisse machen. Und deswegen sagen wir zurück zum Market Pool, aber gleichzeitig, wie gesagt, mit dieser Regelung, die wir da vorgeschlagen haben.
Inwiefern ist diese Diskussion, Markus Kretschmer, auch eine, die Sie in den vergangenen Jahren noch in der Bundesliga geführt haben?
Es ist eine sehr ähnliche Situation, glaube ich, was eine Liga betrifft und ihre Solidarität betrifft. Und ich glaube, da geht es immer um dieses Thema. Natürlich gibt es in jeder Liga, auch international, Zugpferde. Aber es geht darum, dass wir einen Wettbewerb, ob es jetzt 10 Clubs sind, 12 Clubs sind, möglichst fair, ausgeglichen und spannend gestalten sollen. Und das ist das, was die Diskussion hatten, ja, wir in ähnlicher Form, natürlich auf einem anderen Niveau, was, wenn es um die Verteilung der TV-Gelder in der österreichischen Liga gegangen ist. Und letztendlich ist die Diskussion auf der europäischen Ebene, weil letztendlich zahlt heute TV, natürlich mit Sponsoren, aber TV, diese Bewerbe, dort kommt das Geld her. Und das sind natürlich die großen Länder, die den großen Teil wie England, wie Italien, wie Deutschland, wie Frankreich beisteuern, dass wir auch aus diesem Pool wieder das Geld heraushaben wollen. Und das ist die Schwierigkeit, die eben dann höhergestellte Vereinigungen wie die UEFA, wie die europäischen Ligen, wie die ECA versuchen in dieser Diskussion sozusagen auf einen Nenner zu bekommen. Und da muss natürlich der Georg Bankl als der Vorreiter der Kleinen nach vorne treten. Und da trifft halt dann auf der anderen Seite den Herrn Agnelli von Juventus Turin oder den Herrn Schäferin. Und letztendlich geht es aber darum, eine gemeinsame Lösung zu finden. Denn eines darf man nicht vergessen. Die jetzige Reform beruht ja auch darauf, dass ca. 14, 15 Topclubs von chinesischen Investoren ein Milliardenangebot hatten, um diese Superliga, die es schon einmal gegeben hat, noch zu vermeiden für die UEFA, die das ausschüttet. Das ist jetzt schon eine Art Abwehrmaßnahme und jetzt muss man aufpassen, was hier passiert.
Es zeigt ja gut, dass auch der Beitrag, den wir da gerade gesehen haben, wie hin und her gerissen ein Club wie Rapid in dem Fall ist. Ja. National fordert man sozusagen mehr an TV-Geldern im Verhältnis zu anderen Clubs, will die Schere aufmachen. Im europäischen Kontext sagt man dann wieder, ja, aber für die Kleinen muss schon mehr Geld her. Also das ist natürlich zwei Seelen in meiner Brust. Ja. Ich meine, man kann es jetzt weder Rapid oder sonst noch irgendjemand verübeln, zu sagen, wir wollen so viel wie geht sozusagen lukrieren. Aber es zeigt natürlich, wie das hin und her, also sozusagen wie die Diskrepanz da ist. Und ich meine, was man ja auch noch beachten muss, dass die Schere innerhalb der Ligen ja auch weiter aufgeht. Man beachte nur, wenn jetzt Red Bull Salzburg nächstes Jahr wirklich mal in der Champions League spielen sollte, dann kommen da nicht 10 Millionen dazu, sondern wenn sie halbwegs erfolgreich sind, 25, 30 Millionen. Und dann wird sich dieser Budget-Diskrepanz noch einmal um einen Faktor 1 bis 2 erhöhen. Also das ist etwas, was die nationalen Ligen genauso betrifft wie Europa als Ganzes.
Vielleicht nur einen Satz dazu, weil das auch wichtig ist in Bezug auf den Market Pool, dass genau die Top 5 Ligen darauf verzichten, aus diesen Solidaritätszahlungen Geld dafür zu bekommen. Das heißt, das Geld wird dann für diese Fußballentwicklung in den kleineren Verbänden und Ligen dann verwendet. Also das ist ein Faktum, das der Herr Landtaler nicht wissen konnte. Die großen 5 verzichten auf viel Geld, das dann den kleineren und mittleren Ligen zur Verfügung gestellt wird.
Diese Club-WM. Kommt die irgendwann?
Die gibt es ja schon in der Form, wie wir sie kennen. Und die wird es sicher in einer geänderten Form geben. Ich habe jetzt da gehört, dass beim letzten FIFA-Council-Meeting in Ruanda, in Kigali, dass da die Europäer sehr stark aufgetreten sind, weil der Herr Infantino das mit Gewalt durchdrücken wollte. ist es quasi 25 Milliarden Projekt auf 12 Jahre. Das aber runtergebrochen wieder pro Club-WM wären das knapp 2 Milliarden für die 12 größten Clubs Europas. Das heißt, da bekommt jeder wieder 100 Millionen für 3 Wochen Teilnahme und damit wächst
da
die Schere
man,
wieder.
Da kann man also, dann schon ein bisschen was, auf ein bisschen was verzichten.
Es tut mir leid, wenn es um so viele Zahlen geht, aber es ist so leider.
Unmoralisch. Unmoralisch. In Wahrheit ist der Fußball, es geht nur ums Geld.
Leider.
Und es ist eine Gratwanderung und dieser Grat wird immer dünner, wenn man auch auf den Fan einmal schaut, ob man den nicht überfordert. Weil ich glaube, natürlich, es ist Big Business und jeder schaut auf sein Konto, aber ich weiß nicht, ob das dann Sinn und Zweck ist, dass man irgendwann einmal vielleicht bei den Fans eine Sättigung damit erreicht und die sich vielleicht vom Fußball abwenden. Das wäre ewig schade. Ne?
Nein, Fußball wird immer funktionieren, oder?
Ja, aber man muss trotzdem, glaube schon grundsätzlich aufpassen. Und wenn man das hört, man weiß, es gibt die UEFA-Statistiken, dass der Fußball in den letzten 20 Jahren, glaube ich, ein durchschnittliches Wachstum von fast 10% hatte. Es gibt keinen Wirtschaftszweig weltweit, der das geschafft hat, ja, was das Wachstum betrifft. Damit ist Fußball ist Big Business, ja, vollkommen klar. Und ich glaube, liegen wir Österreicher, wir sehen das ja immer wieder in der Diskussion, wir sind damit befasst, das, was eine Generation vorher noch kein Thema war, erzählen dir dann die Leute, wow, ich war in der Champions League und ich habe Barcelona gegen Paris Saint-Germain gesehen. Und wenn du ihn fragst, wann warst du das letzte Mal in der neuen Generali-Arena, schau dir mal vielleicht irgendwann einmal an. Und das sind natürlich Themen, die wir als österreichische Clubs auch in der Tagesarbeit zu bearbeiten haben.
Ja, darf ich vielleicht nur noch ein Beispiel bringen? Durch diese aufgehende Schere wird die Unvorhersagbarkeit des Siegers, wenn zwei Clubs gegeneinander spielen, die wird immer klarer. Und ein Beispiel ist das Europa-League-Finale vor 2 Jahren in Stockholm. Wir erinnern uns, Ajax gegen Manchester United. Und wenn ich Ihnen sage, dass aufgrund von UEFA-Statistiken die Vorhersagbarkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass Manchester United gewinnt, bei 85% gelegen ist, dann laufen wir Gefahr, dass wir das grundsätzliche Interesse am Fußball irgendwann verlieren, wenn wir immer nur mehr den Sieger vorhersagen.
Das ist ja der große Reiz des Fußballs, oder? Dass es eben Überraschungen geben kann.
Ja, das wird immer weniger.
Dass die speziellen Spiele auch wirklich speziell bleiben, ne? Und nicht inflationär sind. Das nimmt oft den Reiz dann.
Ja. Das ist ja das Schöne an der österreichischen Liga, dass
eine perfekte Überleitung,
Budgets, wollte ich sagen. Nicht so die große Rolle derzeit spielen.
Ja, und das wird den Markus Kretschmer vielleicht nicht so gefallen, aber die Großen sind jetzt nicht so gut unterwegs in der Bundesliga, was irgendwie den Reiz auch ausmacht in diesem Grunddurchgang bisher, oder?
Ja, richtig. Aber das ist das, was ja letztendlich wir mit dieser Ligareform und diesem neuen Grunddurchgang mit den 12 Clubs ja eigentlich erreichen wollten. Natürlich wirst du als betroffener Club, und da nehme ich jetzt die Austria dazu, vielleicht weniger begeistert sein als in einer anderen Situation, wie beispielsweise jetzt St. Pölten, die sensationell performen in dieser Liga oder auch der WRC sind. Aber genau das ist ja doch das Spannende, dass wir heute in eine Bundesliga hineingehen. Red Bull hat super gestartet, aber die letzten beiden Partien auch quasi ein Remis geholt. Jedes Spiel, wenn man sich jetzt Hartberg anschaut, also wer die letzten beiden Heimsiege von Hartberg prognostiziert hätte, glaube ich, wäre jetzt Millionär, unter Anführungszeichen. Also das ist schon etwas, was sehr, sehr spannend ist und was, glaube ich, den Fußball belebt und was letztendlich dem Fußball auch hilft. Also das stimmt sicher, dass diese sozusagen weniger hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintritt, das sicherlich in der Spannung steigert. Und da müssen wir halt Rahmenbedingungen setzen, ohne dass jetzt das Solidaritätsprinzip, das Leistungsprinzip, das sollte man nie vergessen, bei dieser Sache übertrifft. Und das war letztendlich der Schlüssel, der viele Monate zum Beispiel zu dem neuen TV-Verteilungsschlüssel auch in Österreich geführt hat, was immer eine Kompromisslösung ist. Das gilt in Europa genauso wie in Österreich.
Ja, schauen wir mal gemeinsam auf die Tabelle der Tipico Bundesliga und dort sehen wir eben, dass St. Pölten Dritter ist, dass der WRC Vierter ist, dass die Austria nur unter Anführungszeichen Fünfter ist, dass Hartberg auf Platz 6 liegt, dass Rapid und Sturm nur Siebenter und Achter sind, also derzeit unter dem Strich liegen und nicht in der Meistergruppe vertreten wären. Unglaublich spannend, der Grunddurchgang. War das so zu erwarten?
Ehrlich gesagt, nein. Weil auch bei den Wiener Clubs vielleicht eben das auch ein Eigenverschulden ist, dass sie momentan dort stehen, wo sie sind. Und ja, auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr spannend und angenehm für den Fan und für den Fußballinteressierten, dass dann man schaut immer die 22. Runde, wenn dann der Cut ist und es wird schon langsam eng. Ja? Und man merkt eben, das hat auch der Austria-Trainer Thomas Letsch heute gesagt, es schiebt sich irgendwie alles zusammen und es wird immer schwieriger, gegen die vermeintlich kleineren ein Tor zu erzielen und somit auch zu gewinnen. Ja? Das hat die Austria jetzt gesehen. Sie tut sich schwer. Und sie kommt irgendwie nicht wirklich in Tritt und vom Fleck.
Ja. Georg Bankl hat ja schon vorhin gesagt, er war skeptisch, was die Ligareform betrifft. Ist die Skepsis gewichen, voll und ganz schon?
Also die Spannung spricht jetzt für die Reform. Wobei, wie gesagt, ich bin nach wie vor bei denen, die dann unterm Strich zwar richtigerweise dann noch um einen Europa-Startplatz kämpfen, aber irgendwo teilt man dann schon in eine Zweiklassengesellschaft. Und ja, wenn es den einen oder anderen Großen hoffentlich nicht trifft, dann wird es vielleicht unten dann noch spannender, als man das erwartet hätte.
Was würde es bedeuten, für einen Club wie die Austria nicht in der Meistergruppe vertreten zu sein?
Ja, ein absolut herber Rückschlag. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht weg zu diskutieren. Wir haben das als Austria immer klar gesagt, wir sind nicht nur vom Budget ein Top-3-Club, sondern fühlen uns auch als Top-3-Club und sehen das auch als unseren Anspruch. Ich glaube, man muss halt schon auch ein bisschen die Situation vergleichen, weil der Alex Streicher vorher gesagt hat, die beiden Wiener Clubs, ich meine, wir als Austria haben gewusst in diesem Sommer, wo ein Riesenumbruch war, nicht nur was die Mannschaft betrifft, was das Trainerteam betrifft, was die sportliche Leitung betrifft, zu dem wir uns entschlossen haben, dass das ein steiniger Weg zurück wird, weil das sieht man auch sehr schön an dieser Tabelle, die auf eine gewisse Zeit in einem System stabil arbeiten. Und da meine ich jetzt nicht nur Red Bull Salzburg, sondern den LASK, sehr gutes Beispiel, wo Oliver Glasner jetzt seit 3,5 Jahren durchaus auch nicht in dem Fokus, in dem zum Beispiel auch die Wiener Vereine stehen, eine ruhige Aufbauarbeit betreffen oder leisten konnte, dass diese Stabilität sich auszahlt. Da haben wir gewusst, dass das nicht leicht wird. Ja, und dass dann die Großen, so wie jetzt Rapid oder auch Sturm Graz, ihre Probleme haben, das macht auf der einen Seite diese Liga natürlich sehr, sehr spannend. Aber natürlich muss jeder alles dafür tun, auch aus finanziellen Themen, auch mit dem großen Ziel und der Wahrscheinlichkeit, wieder in den europäischen Bewerb zurückzukehren, alles dafür zu geben, dort dabei zu sein. Für die Austria möchte ich mir dieses Szenario fürs nächstjährige Budget nicht ausmalen im Moment. Also unser Fokus liegt klar darauf, uns für diese Meistergruppe qualifizieren zu wollen. Und das muss einfach auch unser Anspruch sein.
Ja, aber Risiko ist natürlich dabei.
Ja, natürlich, aber das haben wir ja gewusst, das haben alle Clubs letztendlich beschlossen, als sie sich zu dieser Reform entschlossen haben. Aber man darf nie vergessen, auch diese Reform war letztendlich ein Kompromiss, in dem ja monatelange Gespräche mit vielen Stakeholdern, unter anderem auch den Medienvertretern, vorangegangen sind. Ich erinnere mich sehr gut, ich habe den Ralf Rangnick jetzt vor kurzem beim Fußballkongress in Leipzig getroffen, der ja auch damals in den Prozess involviert war und immer gesagt hat, es wäre wichtig, dass es in Österreich in der ersten Leistungsstufe eine 16er-Liga gibt. Und ich habe ihm immer darauf gesagt, Herr Rangnick, ich bin vollkommen bei Ihnen, nur zeigen Sie mir diese 16 Profi-Clubs, die auf diesem Niveau das erreichen können. Und wir sehen schon, wie schwierig es mit 12 ist. Wir reden noch gar nicht von 14. Wir kennen die Problematik der zweiten Liga, wir kennen die Problematik der dritten Leistungsstufen dazu. Das ist einfach in Österreich gegeben und deswegen haben wir diese Ligareform jetzt eingeführt. Wie immer in Österreich, wenn etwas Neues kommt, sind vorher alle skeptisch und erklären dir den sicheren Tod. Jetzt scheinen wir auf einem guten Weg zu sein, aber noch einmal Zeugnis sollten wir am Ende ziehen, wenn dann sozusagen die erste Saison noch vorbei ist. Aber natürlich, diese Spannung, die jetzt drinnen ist und eben mit den sogenannten Underdogs, wie beispielsweise St. Pölten zu Beginn oder Hartberg in den letzten Wochen, ist, ich glaube, jenes Salz in der Suppe, das den Fußball in Österreich so attraktiv und interessant macht. Denn im Quervergleich, und dabei bleibe ich, haben wir eine gute Liga und stellen meiner Meinung nach unser Licht viel zu oft unter den Scheffel, dass wir auch im internationalen Quervergleich jetzt sehen. Denn nicht nur Red Bull ist mittlerweile eine Spitzenmannschaft in Europa, auch Rapid hat mit Spartak Moskau eine russische Spitzenmannschaft in Wien geschlagen und beherrscht. Und auch in den, wenn man den LASK sich heuer anschaut, der ganz knapp an Beşiktaş Istanbul gescheitert ist. Und das hat niemandem irgendeinem geschenkt, sondern das haben sie sich erarbeitet.
Mhm.
Ja, ich möchte ein bisschen auf das Sportliche eingehen, was weniger jetzt mit der Ligareform zu tun hat an sich, sondern dass aus meiner Sicht in Österreich die großen Vereine zu oft zu weit hinten sind in der Liga. Was aus meiner Sicht damit zusammenhängt, dass es einfach ein paar andere Vereine gibt, die immer sehr gut arbeiten und das dann auch ausnützen und die großen Vereine einfach da irgendwie langfristig daran scheitern mit einer wirklich profunden Strategie, langjährigen Strategie, so wie es Salzburg vorzeigt. Man kann natürlich immer sagen, Salzburg hat unglaublich viel Geld, ja. Aber selbst wenn man vergleicht, welche Vereine Salzburg international geschlagen hat, waren das Budgets, wo Salzburg raufschauen muss und trotzdem eine Superleistung oder andere Vereine besiegt. Also da macht man es aus meiner Sicht mir ein bisschen zu leicht zu sagen, es ist so schwer gegen die kleinen Vereine da durchzukommen. Ja, es ist sicher nicht leicht, aber da braucht es halt aus meiner Sicht eine lange Strategie. Ich meine, die Austria hat vor kurzem einen neuen Sportdirektor bekommen. Da gilt es natürlich jetzt auch abzuwarten, wie sich das langfristig entwickelt. Aus meiner Sicht Geld hin oder her. Salzburg ist da schon, was das strategisch betrifft, schon das große Vorbild.
Hinkt da die Austria hinterher? In der perspektivischen Entwicklung, jetzt wir nur was den Sport betrifft, nicht das Wirtschaftliche?
Ja, aber ich glaube, es geht um das Triangel und es heißt Wirtschaft, letztendlich Sport und letztendlich auch Infrastruktur. Und da ist großartig, was Salzburg in den letzten Jahren geleistet hat, aber wir dürfen auch nicht vergessen, der Einstieg von Red Bull war, glaube ich, 2005 und es war auch ein Prozess, bis sie dorthin gekommen sind und sie haben von Beginn weg sehr, sehr stark in die Infrastruktur, nicht nur ins neue EM-Stadion, sondern auch Trainingszentrum, neue Akademie investiert. Sie haben sehr früh in dieses Modell Liefering investiert und da tragen sie jetzt die Früchte, wo einfach auch aus finanziellen Gründen die anderen Clubs nicht mitkommen. Ich nehme für uns als Austria Wien schon in Anspruch, dass wir durchaus eine klare und langfristige Strategie haben. Aber wir haben einfach, wenn ich das so sagen darf, nicht die Bank im Haus, sondern wir müssen versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Haben jetzt sehr viel in die Infrastruktur investiert mit unserem Star-Projekt und haben, da gebe ich durchaus recht, im Sport vielleicht nicht diese langfristige Perspektive aufgebaut, wie sie jetzt in Salzburg kontinuierlich erarbeitet wurde. Haben aber hier jetzt nachgezogen mit beispielsweise der zweiten Mannschaft, den Young Violets, jetzt auch in der zweiten Liga. Da profitieren wir jetzt schon auch mit jungen Spielern, die wir dorthin holen. Wir werden weiter in die Akademie, in ein regionales Nachwuchszentrum investieren. Es dauert ein bisschen länger und wir müssen uns halt auch versuchen, andere finanzielle Partner, auch am internationalen Markt, wenn ich jetzt an unseren Gazprom-Export-Vertrag denke, den wir heuer abgeschlossen haben. Aber es ist schwieriger und wir sind im Quervergleich, das darf man trotzdem nicht vergessen, auch wenn wir jetzt ein Budget von über 30 Millionen kontinuierlich anstreben, ist das immer noch ein Drittel von dem, wo Salzburg ist. Und nur als Beispiel, wenn man Rapid letzte Woche und Europacup gegen Villarreal, dann glaube ich, hat Villarreal trotzdem auch ein Budget von 125 Millionen und letztendlich muss man das dann auch akzeptieren.
Ich möchte nur eines dazu sagen, also Salzburg hat in den ersten Jahren sehr viel auch Geld verbrannt, muss man auch sagen. Da war auch noch keine Strategie dahinter. Und erst dann ab dem Zeitpunkt, wo der Ralf Rangnick eine Strategie aufgesetzt hat, auch wenn er in Salzburg sich nicht viele Freunde gemacht hat, vielleicht im Nachhinein gesehen, aber er hat diese Strategie aufgesetzt und erst mit dieser Strategie sind die nachhaltigen Erfolge gekommen. Und davor hat Salzburg wirklich Millionen aus dem Fenster geworfen. Insofern, ja, Salzburg hat mehr Geld investiert, aber trotzdem rein vom Strategiekonzept her, finde ich, müsste man das einfach als jeder, also jeder Club müsste das verfolgen.
Der Unterschied ist nur, das muss man fairerweise anerkennen, hätte Austria, Rapid oder Sturm Graz einen solchen Weg genommen wie Salzburg zu Beginn, wären wir heute bankrott. Dann würde ich heute nicht hier sitzen und als Austria-Vertreter sprechen. Das dürfen wir nie vergessen. Das habe ich damit gemeint, dass wir eben bei allem Risiko, dass wir gehen in die Investitionen, die wir tätigen, Themen, die Salzburg tun konnte, weil sie einen Konzern dahinter hat, nicht jetzt tun können und auch in Zukunft nicht tun können werden und daher einen anderen Weg gehen müssen als den Red Bull in den letzten Jahren toll und hohe Anerkennung gegangen ist.
Aber Strategie braucht kein Geld, sage ich jetzt.
Ja, es ist nur dann nicht viel wert, wenn sie nur am Papier geschrieben ist. Also ich kann die schönsten Strategiekonzepte, die bekommen wir immer wieder. Letztendlich muss ich es auch finanzieren und umsetzen können. Und daher sind wir dann irgendwann wieder beim europäischen Bewerb, den du dann brauchst, um dich refinanzieren zu können, um letztendlich auch Spieler zu bekommen. Das ist das, was wir in dem Sommer beispielsweise gemerkt haben. Ja? Wir haben in diesem Sommer wirklich viel mit dem neuen Stadion, mit der Perspektive Spieler im wahrsten Sinne des Wortes für uns gewinnen können. Wenn du mit einem Uroš Matić eben im Gespräch eigentlich da warst und gesagt hast, du, Europacup wird heuer schwer, wir sind auf Platz 7, aber schau dir dieses Stadion auf der einen Seite an, schau dir die Trainingsmöglichkeiten an und die Perspektive, die dir das bietet. Neben allen monetären Themen, gar keine Frage, aber diese Spieler wollen noch auf die europäische Bühne kommen, dann war das ein Argument. In den Jahren zuvor einen Larry Kajode, einen Jens Trigger Larsen oder einen Filipovic haben wir letztendlich durch das Thema Europa League zu uns bringen können, mit der Perspektive, du kannst dich auch wieder auf dem Markt sozusagen in die Auslage stellen, und die Transfers haben uns ja recht gegeben.
Bleiben wir bei der aktuellen Saison der Wiener Austria. Ist die zufriedenstellend bisher?
Ich glaube, mit dem Anspruch, mit dem sie da reingegangen sind in die Saison, ist es nicht zufriedenstellend. Es ist jetzt nicht da desaströs oder in die Richtung gehend, aber ich glaube, dass die Austria selbst schon erwartet hat, weiter oben zu stehen, besser dazustehen. Irgendwie ist sie momentan nicht greifbar, also wenn man es kulinarisch ausdrückt, nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie ein bisschen ein Rätsel. Es geht einen Schritt vor, mit einem Schritt zurück, dann gibt es wieder Ansätze, wo man glaubt, jetzt ist der Turnaround geschafft, dann gibt es wieder einen Rückschlag. Also es funktioniert, die Umsetzung dieser Idee. Ich bin überzeugt, dass das Trainerteam eine klare Idee hat, wie sie spielen lassen wollen, aber irgendwie an der Umsetzung der Mannschaft hapert da.
Also nicht Fisch, nicht Fleisch. Die Austria liegt derzeit auf Platz 5 in der Tabelle.
Genau, da in der Mitte.
Tipico Bundesliga, sogar ein bisschen über der Mitte. Wir haben ja eine 12er Liga. Mehr Fisch als Fleisch. Könnte man sagen, im Gegensatz zu anderen Großclubs, könnte man auch sagen, wäre die Austria derzeit eben in der Meistergruppe vertreten. Aber trotzdem, insgeheim haben sich die Violetten mit Sicherheit etwas mehr ausgerechnet. Markus Klimmer.
Neues Stadion, große Ziele. Mit Pauken und Trompeten in eine neue Ära. Der 2:1 Auftaktsieg gegen Innsbruck und das große Durchatmen.
Es ist schon, ein gewisser Druck ist da. Jeder hat erwartet, wir gewinnen, und mit dem anderen Szenario wollten wir uns gar nicht beschäftigen.
11 Runden später in Innsbruck. Vom großen Glanz ist wenig über. Das 0:0 legt die Probleme schonungslos dar.
Wir wollten natürlich zu dem Zeitpunkt der Saison weiter vorne sein, das ist ganz klar. Ja, ist schwierig zu sagen, wirklich. Wir sind halt offensiv, wenn man sich die Tore anschaut, die wir geschossen haben, sind das natürlich zu wenige.
Wer also macht jetzt die Tore, wenn nicht er? Alexander Grünwald, der violette Schlüsselspieler schlechthin. In der aktuellen Saison an mehr als der Hälfte aller Austria-Tore beteiligt. Und dann der große Schock. Wieder einmal. Dieses Mal ist es die Schulter. Der Herbst ist gelaufen.
Gerade letztens, wie wir mit der Mannschaft in der Kraftkammer waren und wir haben ein bisschen verletzte Spieler gesehen, habe ich mir das gedacht, dass das schon eine sehr mühsame Zeit war. Die Reha eben beim Knie auch und die Stunden, was man da alleine verbringt. Und haben eigentlich gedacht, dass ich froh bin, dass es vorbei ist, und ja, ein, zwei Wochen später sitzt man dann wieder hier und weiß, dass wieder harte Zeit auf einen zukommt.
Zuschauen, arbeiten und auf Besserung hoffen. Einer von vielen, dem nur diese Rolle bleibt.
Of course.
Klar sind die vielen Verletzten ein Thema bei uns, aber wir haben eigentlich genügend Qualität im Team, um auch so Tore zu machen. Eben mit denen, die zurzeit zur Verfügung stehen. Die Austria. Auf echte Highlights, wie dem Sieg im Wiener Derby, folgt recht schnell Ernüchterung, wie beim 0:3 gegen den LASK. Die Austria konstant, unbeständig und immer wieder das gleiche Problem. 11 Tore nach 12 Runden. Offensiv ist die Austria zu diesem Zeitpunkt nur einmal schwächer, vor über 10 Jahren. 2 Tore nach 7 Bundesliga-Auswärtsspielen ist negativer Vereinsrekord. Und dennoch ein Meister der Effizienz. Mit diesen 2 Auswärtstoren holt Austria Wien 8 Auswärtspunkte. Bundesliga-Rekord.
Unsere Wahrnehmung, meine persönliche Wahrnehmung ist so, dass man partiell wirklich mit vielen Dingen sehr zufrieden sein kann, was eben die Spielanlage betrifft, was die Flexibilität betrifft, was die Intensität im Spiel betrifft. Hochgradig unzufrieden sind wir mit unserer Trefferausbeute. Sehr unzufrieden auch mit den Ergebnissen gegen die im Moment in den Top 6 stehenden Mannschaften.
Der Cupsieg ist das große Ziel in dieser Saison. Da ist alles auf Schiene. Aber nur nicht locker lassen.
Ich glaube, jede Mannschaft braucht ab und zu die Peitsche. Peitsche und Peitsche sind aber zwei Paar Stiefel. Es geht nicht darum drauf zu hauen, sondern es geht in erster Linie darum, Lösungen zu finden und Ansätze, wie man die Konstanz reinbringen kann. Und dann sind nicht auch die Spieler gefordert.
Die Austria bleibt in der Liga bislang hinter den Erwartungen zurück. Ja, und dennoch, keine Panik, keine Trainerdiskussionen. Es herrscht Ruhe.
Peitsche und Peitsche sind zwei Paar Stiefel. Verstehen Sie immer alles, was Thomas Letsch sagt?
Sinnhaftigkeit, glaube ich, bekomme ich sehr gut mit. Aber natürlich gibt es in der deutschen Sprache, der deutschen manchmal andere Sprichwörter als der Österreicher.
Ja. Wo sehen Sie die größten Problemfelder der Austria in dieser Saison? Sie sind ja als Vorstand eben nicht nur als Alleinvorstand, nicht nur für die Finanzen zuständig, sondern letztlich auch für den Sport.
Ja, vollkommen richtig. Ich hafte für das Gesamte und da ist natürlich der Sport als unsere Zuglokomotive das Wichtigste. Ich glaube, ich habe es vorher gesagt, wir haben gewusst, es ist ein großer Umbruch in diesem Sommer notwendig geworden, weil wir uns nach der Kurve der letzten Jahre, sollte man nicht immer vergessen, wir waren im Jahr davor Vizemeister, wir waren auf Platz 3, wir waren zweimal in der Europa League, aber das letzte Jahr ist dann einfach gerade im Frühjahr einfach schlecht gelaufen. Und daher haben wir gesagt, wir müssen viele Veränderungen vorhnehmen. Und dann passt es auch zu dem, was wir vorher gesagt haben. Das ist dieser Spagat. Auf der einen Seite sollen wir uns strategisch langfristig entwickeln. Da, glaube ich, haben wir auch gerade mit der Installation von Ralf Muhr, der einerseits sehr lange im Club ist, aber genau auch dieses strategische Denken mitnimmt und schon einiges verändert hat. Ich denke da nur an die medizinische Abteilung oder auch die Restrukturierung im Scouting, auch mit dem Young Violets in der zweiten Liga. Aber diese Früchte werden wir erst in den nächsten Jahren ernten. Und auf der anderen Seite müssen wir dennoch in dieser Liga...
Ganz kurz nur bei Ralf Muhr, ja? Der war ja langjähriger Austria-Akademieleiter.
Richtig.
Ist es jetzt provokant, wenn ich sage, jetzt wirklich so viele Spieler, wenn ich von Dominik Prokop absehe, sind jetzt aus der Akademie nicht rausgekommen, die der ersten Mannschaft weitergeholfen haben?
Naja, da muss man immer, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Erstens einmal halte ich Ihnen da dann einen Serpest entgegen. Wir haben einen Benz in diese Akademie geholt, der von dort weitergegangen ist. In den Jahren zuvor waren es die Gorgons, die Okotis, die Sutten und da war der Ralf Muhr auch schon verantwortlich. Ja, also das sind immer wieder so Zyklen und auch Jahrgänge, wo ich aber, glaube ich, schon fair sein muss in der Bewertung. Ja. Aber was wir sehen ist, dass wir bei der Analyse nach dem Sommer gesagt haben, wir wollen in der sportlichen Leitung auch etwas verändern, weil wir glauben, dass es einfach notwendig ist und haben den Ralf Muhr sozusagen aus dem Haus herausgeholt und gesagt haben, okay, jetzt wollen wir diesen Schritt gemeinsam mit dir gehen. Aber, um zurückzukommen, wir wissen, dass wir natürlich auch in der aktuellen Liga performen müssen. Und wir haben eines gesehen und ich glaube, das Spiel in Innsbruck hat es dann einfach sehr deutlich gemacht, auch wenn man es nicht als Ausrede gelten lassen soll. Aber uns fehlt im Moment auch noch in diesem Kader in der Breite die Qualität, solche Schlüsselspieler, die wir im Moment nicht zur Verfügung haben, ersetzen zu können. Wenn ich denke am Anfang, Turcheman als israelischer Nationalstürmer ist gekommen, hat bei diesem ersten Match gegen Innsbruck das Siegestor erzielt. Ganz ein wichtiger Spieler ist uns ausgefallen. Edom Wonsche als große Hoffnung, der gekommen ist, jetzt Grünwald, der Topscorer, ausgefallen. Möchte ich nicht als Ausrede verwenden, ist aber Faktum, dass wir das mit diesem Kader, den wir im Moment haben, nicht abfangen können. Und das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied, wenn Sie sich gestern ein sehr gutes Bild auf Sky gegeben, als die Bank von Salzburg eingeblendet wurde.
Fast immer gute Bilder auf Sky.
Nur gute Bilder auf Sky, aber ich sag, wenn man sich die Bank anschaut, ja, wo ein Ramaljo, ein Junusovic, ein Samaseko draußen sitzen und wir müssen in Innsbruck einen Fitz und einen Zakaria, die ihre Berechtigung haben, aber junge Spieler sind, quasi bringen.
Aus der Akademie?
Auch aus der Akademie sozusagen, passt zu der Philosophie, ist wichtig. Aber dann können wir uns nicht das erwarten, was man beispielsweise in Salzburg von solchen Spielern berechtigterweise erwartet. Und das ist sicherlich an dem Punkt, an dem wir im Moment noch zu kiefeln haben. Nichtsdestotrotz müssen auch diese Spieler eigentlich in der Lage sein, hier mehr Tore zu erzielen. Und das muss das Ziel sein. Und da gibt es aber das Vertrauen. Aber was für mich wichtig ist, und ich sehe eben, wie tagtäglich ein Ralf Muhr mit seinem Team arbeitet, ein Thomas Letsch mit dem Team arbeitet. Da ist ein Plan dahinter. Und ich habe es vorher auch schon gesagt, Ein Musterbeispiel für mich ist in der Liga das, was der LASK mit Oliver Glasner gemacht hat. Nicht so im Rampenlicht, aber auch kontinuierlich gearbeitet. Das, wie ich es gestern gehört habe, glaube ich, der zum 8. Mal mit der gleichen Startelf spielen kann. Davon sind wir meilenweit entfernt. Aber das ist einfach genau dieser Automatismus, dieses Konzept, das dann umsetzbar ist. Und an dem müssen wir einfach arbeiten, um eine solche Mannschaft zu entwickeln.
Michael. Ja, ich habe den Peitschensaga jetzt auch recht interessant gefunden und ein bisschen geschmunzelt. Ich hoffe nur, dass die Austria jetzt da nicht in die gleiche Richtung ein bisschen tendiert, wie es Rapid in den letzten Wochen gemacht hat, wo sehr viel Druck auf die Spieler aufgebaut wurde, speziell auch in den letzten Tagen. Das mag jetzt vielleicht kurzfristig einen positiven Effekt mit der Admira gehabt haben, aber nur war nicht davor. Ich hoffe in diesem Sinne, dass er die Peitsche auch bei sich selbst ein bisschen anwendet, weil schlussendlich ist er sozusagen das große Problem aus meiner Sicht bei der Austria derzeit, dass sie im letzten Drittel einfach zu wenig Chancen kreieren. Und da ist aus meiner Sicht natürlich neben den Spielern auch der Trainer gefordert, sich zu überlegen, ja, wie man dieses Problem künftig
löst. Es ist ja augenscheinlich, dass die Austria immens viele Torchancen vergibt in dieser Saison. Wir haben da einige Beispiele rausgesucht. Ja, ist das eine Qualitätsfrage?
Letztendlich ist es dann irgendwo auch eine Qualitätsfrage, gar kein Thema. Gerade das Hartberg-Spiel, was wir gesehen haben, da haben wir uns extrem viele Chancen erarbeitet. Letztendlich sind wir dort als glücklicher Sieger vom Platz gegangen. Und wenn man sich die letzten Resultate in Hartberg ansieht, dann wird der Sieg plötzlich immer sehr viel mehr wert. Ja. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Aber weil man das Heimspiel gegen den LASK beispielsweise gesehen hat, das war chancenarm auf beiden Seiten. Und wir sind halt dann in den letzten beiden Minuten noch ins 0:2 und ins 0:3 gelaufen. Aber das ist einfach das Thema. Wir müssen uns mehr an Chancen erarbeiten und wir müssen aber letztendlich auch verwerten. Und das ist Aufgabe, dass das Trainerteam mit der Mannschaft, glaube ich, tagtäglich jetzt im Training tun muss. Oft braucht es dann so ein Spiel, das möglicherweise so ein bisschen ein Dosenöffner ist. Und das ist das, was wir am Anfang gesagt haben. Du wähnst dich dann vielleicht schon weiter. Wir hatten beispielsweise ein 4:0 zu Hause gegen die Admira. Da denkst du, bumm, jetzt geht vielleicht der Knopf auf. Und dann kommt aber wieder ein Spiel, wo du zurückgeworfen wirst. Aber das Thema der Chancenverwertung ist sicherlich das Hauptthema, weil auf der anderen Seite die defensive Stabilität, die ja gerade im Frühjahr oft bekrittelt wurde, die, glaube ich, wurde hergestellt. Und diese Balance zu finden, ist sicherlich nicht leicht, aber ich kann versprechen, an dem wird tagtäglich gearbeitet. Und da müssen wir genau diesen Spagat zwischen Ruhe und aber trotzdem einfordern auch schaffen und haben gleich morgen gegen den FAC ein sehr, sehr wichtiges Cup-Spiel für uns, weil es ja da eine besondere Konstellation gibt mit dem Cup-Finale zu Hause und dass der österreichische Cup-Sieger im nächsten Jahr dann wohl fix in der Gruppe der Europa League ist. Also ist das eine doppelte Herausforderung.
Denn das Finale findet nämlich in der Generali Arena statt, die dann nicht Generali Arena heißen darf, weil der Cup der Unica Cup ist. Alex, du als Austria-Insider, war es die richtige Entscheidung, nach dieser doch negativen Frühjahrssaison an Thomas Letsch festzuhalten?
Es war eine gewagte Entscheidung. Generell, wenn wir auf Perspektive und strategisch planen gesprochen haben, es war ja der Wechsel von Fink auf Letsch ein ziemlich vehementer von der Philosophie.
Von der Spielphilosophie her.
Ja, Fink extrem viel auf Ballbesitz. Letsch möchte einfach viel schneller, vertikaler Richtung Tor, viel mehr auf Pressing und deswegen hat man auch wahrscheinlich den Umbruch, den personellen gebraucht, damit man punktuell eben Spieler dafür bekommt. Und das wird wahrscheinlich nicht abgeschlossen sein, wenn man wirklich diesen Prozess oder diese Philosophie wirklich umsetzen möchte zu 100%.
Da wird es noch was brauchen. Ist das Markus Kretschmer auch irgendwie ein Nacheifern von Salzburg, indem man jetzt einen Trainer holt, der im Prinzip die komplette Philosophie wieder ändert?
Ich glaube nicht, oder dass es ein Nacheifern ist, sondern dass ich glaube, dass das für mich auch ein Thema, wie entwickelt sich der moderne Fußball, wohin willst du das Thema entwickeln, das schaut man sich auch im Quervergleich an. Und wie gesagt, wir haben den Thomas Letsch im Frühjahr in einer schwierigen Konstellation geholt, wo er aber einen Kader übernommen hat, den er null beeinflussen konnte, wo er versucht hat, das Beste draus zu machen, aber wo wir einfach genau mit dieser Perspektive, was wir im Sommer tun wollen, mit ihm das Gespräch geführt haben und der Meinung waren, auch der Alternativen, die wir zu dem Zeitpunkt haben, hier die beste Entscheidung zu treffen. Das Zeugnis gibt es immer sozusagen am Ende einer Saison. Aber ich glaube, dass hier schon ein klarer Plan dahinter steht, der eben jetzt noch nicht dort ist, wo wir schon gehofft haben zu sein, das, so möchte ich das ausdrücken, wo ich glaube, wenn wir ruhig und kontinuierlich weiterarbeiten, wir eine sehr gute Chance haben, unsere Ziele zu erreichen, um uns dementsprechend auch weiterzuentwickeln, weil das Potenzial, das einerseits in der Mannschaft liegt, aber diese Gesamtkonstellation auch mit der zweiten Mannschaft in der zweiten Liga, mit dem neuen Stadion da ist, glaube ich, das ist schon ein sehr großes und da sollten wir einfach Ruhe bewahren und das in Ruhe auch weiterentwickeln.
Das habe ich vorher gemeint mit einer wirklich nachhaltigen Strategie, so wie es eben Salzburg macht. Man hat bei der Austria gesehen in den letzten 10 Jahren, welche Trainertypen da am Werk waren. Defensive Trainer, offensive Trainer. Also das ist in der Bandbreite der Trainer wirklich von links bis rechts war da jeder Trainer vorhanden. Und jeder Trainer muss dann seinen Stamm neu aufbauen. Das dauert dann wieder eine halbe Saison. Und das meine ich. Und bei Salzburg ist das ganz klar niedergeschrieben. Wenn es einmal eine Zeit nach Marco Rose geben wird, haben die ein ganz klares Anforderungsprofil, wer da kommt oder wer da kommen soll. Das fehlt mir bei den anderen großen Clubs ein bisschen, dass da sozusagen wirklich langfristig gedacht wird, egal ob der Trainer jetzt Letsch, Daxbacher, Stöger oder wie auch immer heißt.
Ist das auch eine Lehre aus der jüngsten Vergangenheit?
Klar, das ist das, was ich meine. Man versucht sich weiterzuentwickeln und das heißt immer so schön Best Practice und da kann man sicherlich das, was in Salzburg eben unterrangig aufgebaut wurde, ich bleibe dabei, auch 7 Jahre Zeit gebraucht, um letztendlich dorthin zu kommen.
Da wurde auch gewechselt von Adrianse auf Stevens zum Beispiel?
Auch diese Fehler unter Anführungszeichen wurden gemacht. Man spricht im internationalen Fußball auch immer von Ajax, die da eine fast ganz sture Philosophie hatten, die jetzt wieder auf einem tollen Kurs sind. Ich habe die selber in der Champions League in München gegen die Bayern gesehen, tolle Mannschaft, die sich dort entwickelt. Aber klar, man versucht hier Dinge mitzunehmen, aber letztendlich unseren Austria-Weg zu gehen. Aber ich glaube, das, was angesprochen wurde, das eine muss die Strategie sein, wohin wollen wir uns entwickeln, in dem Wissen, und das hast du eben, wenn du bei einem Großclub in Österreich und insbesondere in Wien bist, dass du den Fokus hast und nicht einfach sagen kannst, ja, schaust du mal, dass du irgendwo die Klasse hältst und dann kannst du dich in Ruhe weiterentwickeln, wie das möglicherweise an anderen Standorten möglich ist.
Gut, Sie haben vorhin ja gesagt, Ralf Muhr ist jetzt auch dazu da, um diese Strategie zu entwickeln. Kann er das einfach besser als Franz Wohlfahrt?
Natürlich jetzt eine sehr provokante Frage, aber ich nehme sie gerne auf. Ich glaube, dass der Franz Wohlfahrt zu einem Punkt zu uns gekommen ist, wo es keine leichte Situation war, wo wir auch im Winter, das Thema Kontinuität habe ich ja vorher angesprochen, in vielen Diskussionen auch mit dem Franz eigentlich auf Kontinuität setzen wollten, aber dann einfach auch in der Entwicklung gesehen hat, dass das, was man sich gewünscht hat oder was man eingefordert hat, möglicherweise gefährdet ist und deswegen auch hier eine Notbremse gezogen ist. Den Ralf Muhr kenne ich seit über 20 Jahren in der Arbeit. Der hat in der Akademie in vielen Jahren eben die Straunach-Akademie in Hollerbrunn noch aufgebaut. Das vergisst man, dann nach Wien zurückgekommen, die Wiener Akademie aufgebaut, dort viel beigebracht. Das, glaube ich, woran wir auch sehr viel, und da ist die Hoffnung auch in Ralf Muhr, dass er das tut, auch in personellen Entscheidungen, diese Durchgängigkeit von der ersten über die zweite Mannschaft bis hinunter in die Akademie. Das, was Salzburg in den letzten Jahren vorgelebt hat, das ist sicherlich ein Positivbeispiel. Das war in den letzten Jahren nicht so gegeben, hat mit den handelnden Personen zu tun gehabt, auch mit den vielleicht Verlinkungen, die wir nicht so geschafft haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Und da ist sicherlich der klare Auftrag und auch die Erwartung an den Ralf Muhr, hier diese Durchgängigkeit zu schaffen. Immer mit der Schwierigkeit, dass uns bewusst ist, dass wir viele Früchte erst in einigen Jahren ernten werden können. Und da sollten wir alle im Club, ja, und das ist sicherlich nicht immer leicht bei einem Club wie der Austria, weil eben auch historisch eine hohe Erwartungshaltung herrscht, uns die Zeit geben, dass wir das einfach schaffen.
Ja. Ich würde nur gern anmerken, also aus meiner Perspektive sehr, sehr neutral und auch aus einer gewissen Distanz, aber was die Austria in den letzten Jahren auf Schiene gebracht hat, von der Infrastruktur, Akademie, jetzt das Stadion, Kompliment, Markus, sensationell, ich war beim Länderspiel gegen Schweden dort, also das ist State of the Art. Und wenn man dir jetzt zuhört und jetzt augenscheinlich auch der kommende Präsident, der jetzt da ansteht, den ich ab und zu in einer Lounge irgendwo auf einem Flughafen in Europa treffe. Also
nur zur Erklärung, Frank Kenzel, ehemaliger Rewe-Vorstand, jetzt Aufsichtsratsvorsitzender von Rewe, wird am kommenden Montag, so ist der Plan, zumindest zum Nachfolger von Wolfgang Katzian gewählt.
Kommenden Montag ist Generalversammlung. Frank Hensel ist vom Verwaltungsrat als einziger Kandidat nominiert. Und es ist davon auszugehen, dass diese Wahl so stattfindet. Und da auch das ist ein eine Veränderung. Wolfgang Katzian, das darf man nicht vergessen, hat in den 12 Jahren, die er jetzt hier war, die Austria in einer ganz schwierigen Situation herausgeführt, stabilisiert, zieht sich jetzt frühzeitig einfach aus beruflichen Überlegungen zurück. Und das, glaube ich, ist auch eine Stärke der Austria. Frank Hensel ist ja schon seit einigen Jahren eben über Rewe ein toller Partner, dass hier eine vernünftige Übergabe stattfindet, die auch dafür sorgen wird, dass dieser Weg auch konsequent weitergegangen wird. Und da können wir, glaube ich, sehr froh sein. Und da ist sehr viel geschaffen worden, was nicht so immer im Fokus des Tageslichts sozusagen steht.
Entschuldigung, ich habe Sie kurz unterbrochen.
Nein, überhaupt kein Problem. Aber ich wollte nur, sehr gut, danke. Und ich wollte nur ergänzen, dass eben dieses strukturierte Vorgehen von der Austria, wenn man jetzt dem Markus zuhört, dass man dieses Wellental durchtauchen wird. Und auch den Herrn Letsch schätze ich persönlich sehr, sehr als guten Trainer ein. Und damit wird die Austria sicherlich wieder zur zweiten, dritten Kraft, vielleicht sogar zur ersten werden. Und das wünsche ich mir auch von anderen großen Clubs in Österreich, die da so ähnlich hoffentlich dann vorausgehen werden, wie sie das tut. Ja.
Eine Lobeshymne auf die Austria.
Ja. Von was gesagt werden muss.
Ja, natürlich. Auch auf Facebook wird natürlich diskutiert. Da gibt es die eine oder andere Frage. Andreas Pferscher möchte wissen, trotz neuem Stadion, die Austria bleibt bei den Zusehern auf der Strecke. Was läuft hier falsch, Markus Kretschmann?
Die Frage,
sehen Sie es übrigens?
Ja, ich sehe es so. Ja, also ich sehe es jetzt am Monitor und ich sehe es nicht so.
Genau,
ja,
okay.
Also,
ich wollte es eher inhaltlich.
Wir haben uns ja ein klares Ziel gesteckt, auch, glaube ich, kaufmännisch vernünftig, dass wir in einem Stufenplan wissentlich auch die Lehre, gerade hier in Wien, was Rapid quasi passiert ist, dass das Stadion alleine nicht dafür sorgt, dass jetzt jedes Spiel ausverkauft ist und der Erfolg sich einstellt. Haben wir einen klaren Stufenplan entwickelt, wo wir in der ersten Phase über 10.000 Zuschauer kommen wollen, 11.000, 12.000 dann mit Europacup und natürlich einem gewissen Erfolg. Da sind wir jetzt mit einem Zuschauerschnitt, glaube ich, der bei 10.700 aus den ersten Spielen liegt, hier voll auf Kurs. Deswegen verstehe ich die Frage nicht ganz. Es kommt jetzt noch das Derby, es kommt Red Bull Salzburg. Also da sind wir vorsichtig auf Kurs. Natürlich, wenn ich ein 17.500er Stadion habe, dann wünsche ich mir auch mehr. Aber ich glaube, das ist nicht einfach, dass man Schnitt macht und dass es weitergeht. Und das kommt noch dazu, dass natürlich das Austria-Publikum auch historisch bedingt ein sehr forderndes ist, ein sehr kritisches ist, das sehr schnell da ist, wenn es dann auch funktioniert oder wenn du tolle Highlights bittest. Siehe Champions League, wo wir einen Schnitt von über 40.000 Zuschauern hatten. Das war ein absolutes Highlight. Und das müssen wir uns einfach erarbeiten. Nicht vergessen, im letzten Jahr waren wir Siebter, hatten einen Schnitt von unter 7.000 im letzten Jahr, haben schlecht gespielt. Und dieses Vertrauen der Leute müssen wir uns zurückgewinnen. Und da macht man nicht einfach Schnipp und sagt, hier ist das neue Stadion und jetzt funktioniert alles. Aber wenn wir dann erfolgreich sind, und ich erwarte mir, um auf die Liga zurückzukommen, extrem viel auch vom Frühjahr, weil wir teilen dann die Punkte. Es wird extrem spannend. Wenn du im Meisterrennen dabei bist,
Wenn du in der Meistergruppe bist.
Ich sag's mal. Ja, aber das muss das Ziel sein. Und da werden wir, da können Sie sicher sein, tagtäglich werde ich dafür sorgen, dass wir alles dafür tun, dass wir dort drinnen sind.
Also ich sehe die Zuschauerentwicklung jetzt auch nicht gar so negativ bei der Austria. Wir haben uns das letztens auch angeschaut in einer ersten Analyse, dass es jetzt erstmals 4 Vereine gibt, die über 10.000 Schnitt haben jetzt im Herbst. Das hat es in der Bundesliga noch nie gegeben. Fairerweise
Sturm, Rapid, Sturm, Austria, Rapid, Salzburg
auch. Ja. Also Salzburg hat auch ordentlich zugelegt. Sturm hat verloren, ist gerade über den Strich bei 10.000. Rapid hat auch ordentlich verloren, ist aber klarerweise auch über 10.000. Also insofern ist die Austria hat da schon deutlich zugelegt. Bei der aktuellen Konstellation könnte man natürlich zynisch sagen, ob es nicht besser wäre, wenn man im unteren Playoff spielt, weil da hat man vielleicht mehr Spitzenspiele. Also das ist dann. Aber prinzipiell natürlich ist es immer eine Frage der Konstellation. Es kann natürlich sein, aus heutiger Sicht weiß man nicht, wer oben sein wird, dass natürlich oben auch dann die Meistergruppe mit Spielen gegen WRC, St. Pölten, jetzt auch nicht die Top-Seller sein werden. Also es ist ein bisschen eine volatile Angelegenheit. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn alle Top-Vereine raufkommen und ja, sich dann im engen Punkte-Match sich dann matchen, aber derzeit schaut es noch nicht so aus.
Es wäre nur die Schadenfreude von Einzelnen, aber ich glaube, für den österreichischen Fußball wäre es absolut wünschenswert, wenn Rapid, Austria, Sturm in der Meisterrunde sind. Also es wäre durchaus eine Katastrophe, wenn das nicht der Fall wäre.
Wäre es eine Katastrophe, Dirk Mangl?
für die unteren Vereine, sprich, die, wer auch immer es nicht schafft, wäre es natürlich toll, wenn es das ein oder andere Zugpferd geben würde. Und das ist genau das, wenn das nicht der Fall ist.
Vielleicht auch den Reiz aus.
Genau so ist es. Also der Druck ist da und drückt man die alle Daumen.
Ja. Georg, Sie haben Markus Kretschmer auch als Spitzenfunktionär erlebt im österreichischen Fußball, eben nicht nur als Austria-Vorstand in den vergangenen Jahren, als langjährigen Vizepräsident in der Bundesliga, als Vizepräsident des ÖFB. Markus Kretschmer hat sich jetzt zurückgezogen aus diesen Funktionen. War das für Sie absehbar?
Ich verstehe es irgendwie, wenn er quasi die Hausaufgaben für seinen Verein machen muss aufgrund der letzten Jahre oder speziell des sportlichen Erfolges im letzten Jahr, wie schon angesprochen. Aber für mich persönlich ist es ein großes Manko, wenn der Markus mit seinem Wissen, auch wenn er im letzten Jahr wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit investieren musste, auch aufgrund der Situation mit dem Präsidenten damals, mit Hans Rinner. Aber ich würde mir als Bundesliga wünschen, dass der Markus trotzdem nach wie vor die ein oder andere Sitzung im Aufsichtsrat dabei ist. Genauso wie es für mich ein No-Go ist, dass der zweite große Club in Wien nicht im Aufsichtsrat vertreten ist. Also das ist meine distanzierte Perspektive. Für mich ein No-Go.
Der große Unterschied ist, Markus Kretschmer hat sich bewusst zurückgezogen. Ja. Michael Kramer wurde dann nicht mehr reingewählt in den Aufsichtsrat.
Korrekt, ja.
Haben Sie diese Entscheidung auf welcher Grundlage für sich getroffen?
Ich glaube, der Georg hat es sehr gut angesprochen. Ich habe, und das ist vorher gesagt, und ich bin alleiniger Vorstand von Austria Wien, einem Club, der sehr klare Ziele hat.
Das waren Sie allerdings in den vergangenen Jahren auch schon.
Richtig, aber da muss man auch klipp und klar sagen, das war eine andere Situation, weil wie Herr Hans Rinner als Präsident eine andere Rolle einnehmen konnte. Und extrem großer Unterschied, ob du Vizepräsident bist, wo du mit bist bei einer Sitzung, wo du versuchst, der Linie mitzuvertreten oder eben in der Konstellation, wie wir sie hatten, quasi durch den viel zu frühen Tod vom Hans in eine Rolle kommst, wo du tagtäglich eben hier versuchst, ausgleichend zu arbeiten. Und das muss man dann fairerweise sagen, das ist dann mit meinem Hauptberuf und mit dem Job, für den ich bezahlt werde, nämlich als Vorstand der Austria, nicht vereinbar gewesen. Und das habe ich den Kollegen aber sehr früh gesagt. Wir versuchen uns natürlich in der Liga einzubringen. Wir haben auch dort eine Strukturreform mit der Stärkung des Vorstandes in der Professionalisierung versucht zu erarbeiten. Ich glaube halt, dass es extrem wichtig ist in einem Fußballland wie Österreich, und das haben wir versucht in den letzten Jahren zustande zu bringen, wenn gerade die Liga und der Verband zusammenhalten und Dinge gemeinsam auf die Reihe bekommen, dann werden wir erfolgreich sein. Wenn es sozusagen nur um die Befriedigung von Eitelkeiten oder Eigeninteressen geht, dann wird es gefährlich.
Hatten Sie diesen Eindruck?
Den Eindruck hatte ich gerade am Ende sozusagen, wie mir schon klar war, und das sage ich auch bewusst ligaintern, leider schon. Und das war sicherlich ein Thema, das mich auch dann auch zu dem Schritt bewogen hat, dass ich gesagt habe, dann ist es mein Ziel, hier für Austria Wien, wie ich es immer tue, aber dort meine Kräfte auch zu konzentrieren. Wir werden uns dann in der Liga professionell einbringen, wenn es die anderen auch tun. Aber dann müssen eben auch andere in die erste Reihe treten, die das oft kritisiert haben und jetzt einfach auch beweisen, dass sie es besser können.
Gut, Markus Kretschmer wurde ja auch sehr häufig kritisiert für diese Machtposition, die Sie inne hatten in der Bundesliga. Auch im ÖFB-Präsidium waren Sie vertreten. War er im Prinzip der mächtigste Fußballfunktionär in den vergangenen Jahren?
Naja, eine Zeit lang wird er wohl schon seinen Einfluss gehabt haben, wenn man diese Positionen begleitet. Inwiefern er das dann jetzt für sich oder für seinen Club auch nützen konnte, weiß nicht, sei dahingestellt.
Dieser Vorwurf ist ja immer wieder auch unterschwellig gekommen, oder?
Der ist gekommen. Ich für mich, glaube ich, habe mich immer in den Spiegel schauen können. Es ist natürlich schwer. Du bleibst der Austria-Vorstand, unter Anführungszeichen. Aber gerade in den Diskussionen, die wir mit dem ÖFB gehabt haben, habe ich schon immer wieder versucht, auch wirklich hier als Liga mich zu positionieren und auch über den Tellerrand zu blicken und auch die Interessen der vermeintlich kleineren und nicht nur meines eigenen Vereins zu vertreten. Dass du in so einer Position natürlich für den einen oder anderen zum Reibebaum wird, ist klar. Aber ich glaube, wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dann darfst du nie diese Position antreten. Und das heißt einfach auch, und das war für mich klar, vor allem wie dann eben der Tod von Hans Rinner letztendlich passiert ist. Es war ja auch in den Monaten zuvor schon mit seiner schweren Krankheit nicht immer leicht. Wenn du Vizepräsident bist, dann bist du das nicht am Papier, dann musst du einfach in der Situation da sein. Und das war für mich klar. Aber wenn ich etwas mache, dann möchte ich es ganz machen, dann möchte ich es zu 100% machen. Es hilft mir nichts, wenn ich zwar 3, 4 Positionen bekleide, aber die nicht mit dem notwendigen Elan bringen kann, weil dann mache ich alle nicht so, wie ich es für mich selber in Anspruch nehme, dass ich sie machen will. Und deswegen habe ich diesen Schritt getroffen. Und ich glaube aber, dass einfach auch der Bundesliga-Vorstand mit dem Christian Ebenbauer und der neue Aufsichtsrat durchaus meine Unterstützung auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite auch klare Ziele haben und auch hier den Weg der Liga, und ich bleibe dabei, das ist eine gute Liga, auch im Quervergleich gut umsetzen werden.
Wo ich schon bei Markus Kretschmann bin, ist, und das ist meine persönliche Meinung, dass der Aufsichtsrat auf jeden Fall Vereine wie Rapid oder Austria braucht. Also ich finde das ein wirklich großes Manko, auch wie der Georg Bangl schon gesagt hat, dass weder ein Vertreter von Rapid noch von der Austria im Aufsichtsrat sitzen. Das gehört aus meiner Sicht schleunigst bei der nächsten Wahl korrigiert.
Das dauert noch ein bisschen.
Ja, dauert noch ein bisschen. Es macht aber, so wie der Markus Kretschmann gesagt hat, nur dann Sinn, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen. Und ich meine, ich möchte auch mal noch drüber zu reden kommen, aber die Wiener Vereine ziehen ja leider überhaupt nicht an einem Strang. Das mag zwar populistisch gesehen bei den eigenen Fans dann zum Teil ganz gut ankommen. Über Rapid können wir jetzt nur was ausrichten, weil sie nicht da sitzen, aber im Endeffekt schadet es eigentlich den beiden Clubs selbst auch, wenn man einfach da egoistisch ist und nicht an einem Strang zieht. Das finde ich ist ein sehr großes Manko.
Die Zeit haben wir jetzt allerdings nicht mehr, um dieses Thema aufzumachen. Georg Bangl, im internationalen Quervergleich, wo steht die Tipico Bundesliga?
Also vom Ranking her wissen wir, dass wir irgendwo auf 11, 12 herum uns bewegen. Aber ich meine jetzt mit der Entwicklung, die in den letzten Jahren eingesetzt hat. Und ich nenne noch einmal das Stadion der Wiener Austria, auch das von Rapid, Red Bull sowieso. Da sind wir jetzt dabei aufzuholen, wiewohl wir trotzdem wachsam sein müssen, dass uns andere Länder, die wir vermeintlich weit hinter uns erachten, dass uns die nicht überholen. Und da gibt es jetzt wieder die Brücke zum Nationalstadion und so weiter und so fort. Also da gibt es Themen, wo wir einfach dranbleiben müssen.
Das besprechen wir ein anderes Mal. Herzlichen Dank, Georg Bangl. Danke, Luc Schriecher. Herzlichen Dank, Markus Kretschmann. Und danke, Michael Fiala. Das war Talk und Tore. Im Namen des gesamten Teams noch einen schönen Abend. Und ich darf Sie jetzt schon einladen, morgen zum Eishockey. Zum Beispiel zeigen wir eine hochinteressante Partie, Innsbruck gegen Linz. Am Freitag schon das nächste Spiel, KAC gegen Salzburg. Also wir haben einiges mit Ihnen vor in den nächsten Tagen. Nicht nur Eishockey, schauen Sie sich das an. Talk und Tore gibt es wieder heute in einer Woche. Und dann am Wochenende natürlich wieder die Bundesliga exklusiv auf Sky. Schönen Abend, Wiederschauen.